Hauptsache, du bist da. Und du bist da.
Wer kennt das Lied?
Oh doch, doch einiges. Ich glaube, ich bin schon 2-3 Jahre alt. Eine Freundin von uns ist gerade mit Revolverheld auf Tour. Und das hörte ich neulich mal im Radio und dachte ich, das Lied drückt etwas von dem aus, wo die meisten von unseren Ehen mit angefangen haben. Die Begeisterung über die Unterschiedlichkeit. Wer Iris und mich nebeneinander gehen sieht, der merkt auf den ersten Blick, dass es zwei unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Nicht nur wegen der Länge ihrer Haare, sondern aus vielen Gründen. Optisch, inhaltlich.
Solche Reflexe haben nur Mütter.
Und habt ihr gehört, was dieser junge Mann seiner, vielleicht für seine Freundin geschrieben, ich weiß nicht, oder seine Frau, was er gesungen hat, was er alles tut? Ich meine, hey, er hört sich Musik an, die er nicht mag. Er geht mit den Musicals oder keine Ahnung wohin, was er nicht leiden kann. Er läuft nachts zum Kiosk, wo er vielleicht lieber die Beine hochlegen würde und so weiter und so fort. Das ist normal in der Anfangszeit, richtig? Man will alles für den Geliebten, für die Geliebte tun, das ist normal. Aber dann, das erleben wir halt hinterher oft in Beratungsgesprächen, Jahre und Jahrzehnte nach diesem Moment, dass auf einmal alles, was anders ist, ein Problem darstellt. Er mag nicht die Musik, die ich mag. Sie liebt nicht die Filme, die ich liebe. Und das, was früher noch spannend war, wird auf einmal zum Ärgernis. Und das sollte nicht so sein. Wenn wir es schaffen, da wieder hin zurückzugehen, bereit zu sein, Dinge zu opfern, die mir wichtig sind, weil ich dadurch ihr ausdrücke, dass sie mir wichtiger ist als diese Dinge, die mir wichtig sind, dann stimmt die Richtung wieder. Und dann können wir einen anderen Wettbewerb miteinander machen, nämlich nicht den Wettbewerb, was ist alles anders, was kann ich alles nicht so leiden, sondern hey, wovon bin ich begeistert? Und wow, die Unterschiede sind so spannend. Und das verändert sich ja nicht. Manch einer denkt, ja na gut, nach 20, 30 Jahren Ehe, was soll da noch Neues zu entdecken sein? Ich sag euch, da ist ganz viel Neues zu entdecken. Denn hast du schon mal gemerkt, dass du dich verändert hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Und glaubst du, dass es mit deinem Partner anders gelaufen ist? Glaubst du, dass du alles mitbekommen hast, nur weil ihr immer zusammen gewohnt habt? Ich glaube das nicht. Wir leben sehr eng zusammen. Wir arbeiten sogar im selben Haus. Viel enger ist es kaum möglich, als Ehepaar miteinander verwoben zu sein. Und doch, wenn wir uns unterhalten, entdecke ich immer wieder Dinge, wo ich denke, wow, wir schreiben gerade ein Ehebuch zusammen, einige haben es mitbekommen und ich habe gerade eine Korrekturphase gehabt gestern Vormittag. Und ich las ein Kapitel, das sie geschrieben hat und mir liefen die Tränen. Ich dachte, wow, wie schön sie das ausgedrückt und formuliert hat, was für ein Schatz sie da aufs Papier gebracht hat. Obwohl ich sie so gut kenne, obwohl wir über dieses Thema oft gesprochen haben, unzählige Beratungen zusammen gemacht haben mit Paaren, denen wir weitergeholfen haben, war da doch was ganz Neues. Und so ist so viel, in so vielen Ebenen, wo wir einander neu entdecken können. Und das ist so mein Impuls für den Start heute, es ist wahrscheinlich unser letzter Teil, wir haben ja schon 4-mal über dieses Thema gesprochen und werden heute die letzten, wenn alles klappt, die letzten 4 Punkte ansprechen. Aber nichtsdestotrotz ist das einer der Kernpunkte, um den es wirklich geht. Lässt du für sie das Licht an? Hörst du dir die Musik an, auch wenn du sie nicht favorisieren würdest? Bist du bereit, dich auf den anderen so einzulassen, dass alleine, weil es der Person was bedeutet, die dir am meisten bedeutet, für dich wichtig sein muss? Das sind Fragen, die dürfen tiefer gehen. Auch gerade am Muttertag, den wir ja heute auch feiern. Da dürfen wir drüber nachdenken. Weil diese Fragen sind viel existenzieller, als du ahnst. Die Antworten darauf zumindest, die du gibst.
Ja. Auch wenn du die ersten 4 Teile nicht kennst, weil du nicht da warst oder sie nicht gehört hast, das ist kein Problem. Diese Session heute, die Einheit heute ist auch für sich alleine genommen zu nehmen und kann dir und deinem Ehepartner eine Menge bringen oder deinem künftigen Ehepartner, wenn du noch nicht verheiratet bist. Ich will uns trotzdem kurz erinnern an die Dinge, die wir besprochen haben und dich ermutigen. Vielleicht hörst du dir das nochmal an. So online kannst du die 4 Teile, die heißen alle Ehe, der Masterplan und dann haben sie einen Untertitel, kannst du dir alle anhören. Wir haben über die Themen gesprochen, verbringt regelmäßig Zeit miteinander, vertraut einander. achtet auf eure Gedanken, Worte und Handlungen. Wir haben gesprochen darüber, habt regelmäßig Sex, wenn ihr verheiratet seid. Pflegt geistliche Intimität. Das war ein Thema. Lebt in permanenter Vergebung, war ganz wichtig. Als siebtes haben wir gesprochen darüber, wie man richtig liebt, wie man den Liebestank des Partners füllt. Wir haben über Leben in der göttlichen Ordnung gesprochen. Und das war's. 8 Punkte. Und heute kommen wir ins Finale. Und als Einstieg lese ich euch jetzt eine Geschichte vor. Die gehäkelten Deckchen. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die seit mehr als 60 Jahren verheiratet waren. Sie hatten alles gemeinsam genutzt. Sie haben über alles gesprochen. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, außer dass die alte kleine Frau einen Schuhkarton in der Ecke ihres Schrankes hatte. Sie hatte ihren Mann warnend darauf hingewiesen, den Karton nie zu öffnen und sie nie darüber zu befragen. In all den Jahren hat er nie an den Schuhkarton gedacht. Aber eines Tages wurde die kleine alte Frau sehr krank und der Arzt meinte, dass sie sich nicht mehr erholen würde. Bei dem Versuch, Ordnung in ihre Angelegenheiten zu bringen, nahm der alte kleine Mann den Schuhkarton und brachte ihn ans Bett seiner Frau. Sie willigte ein, dass es für ihren Mann an der Zeit war, zu erfahren, was in dem Karton war. Als er den Karton öffnete, fand er 2 Häkeldeckchen und einen Stapel Geld von 25.000 Euro. Als wir heiraten wollten, erklärte sie den Inhalt des Kartons, erzählte mir meine Großmutter, dass es das Geheimnis einer glücklichen Ehe sei, nie zu streiten. Oma erzählte mir, wenn sie jemals wütend war, sie sich beruhigte und ein Deckchen häkelte. Das bewegte den kleinen alten Mann sehr und er musste mit den Tränen kämpfen. Nur zwei wertvolle Deckchen waren in dem Schuhkarton. In all den Jahren, in denen sie zusammengelebt und geliebt hatten, war sie nur 2-mal wütend gewesen. Er brach fast zusammen vor Glück. Liebling, sagte er, das mit den Deckchen hast du erklärt, aber was ist das ganze Geld? Wo kommt das her? Oh, sagte sie, das ist aus dem Verkauf der übrigen Deckchen.
That's life.
Ja. Wir glauben nicht, dass es eine Ehe ohne gelegentliche Meinungsverschiedenheit oder Auseinandersetzung gibt. Jeder von uns hat seine Häkeldeckchen. Doch dann geht es darum, wie wir mit solchen Situationen umgehen.
Streit zu verleugnen ist Unsinn. Streit zu vermeiden ist weise. Dass es manchmal ohne das andere nicht ganz geht, wissen wir alle, wenn wir verheiratet sind. Oder schon mal länger als ein Jahr verheiratet sind. Glaube ich, weiß jeder, dass es normal ist, wo Menschen sehr eng zusammenleben, dass es Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten gibt. Die Frage ist nur, ob wir uns an diese Normalität gewöhnen sollten oder sie gar ausbauen sollten mit den Jahren, wie wir es halt oft beobachten, dass manche Streitsituationen tatsächlich so eine Art Routine werden in der Ehe. Dass Worte gemacht werden, die nicht heilsam und gut sind, nicht freundlich und liebevoll, sondern verletzend. Abwertend. Nicht Bestätigung, sondern Ablehnung kommt oft drüber. Wer es schafft, echte Einheit herzustellen, ich rede von der Einheit, von dem Niveau von Einheit, das die Bibel uns in Aussicht stellt als Ehepaare. Ich rede jetzt nicht irgendwas übergeistlich, spirituelles alleine. Natürlich ist es geistlich. Die Einheit ist per Definition beginnt geistlich und weitet sich dann aus, hoffentlich auf auf Seele und Körper. Wenn wir es schaffen, eine Einheit herzustellen, die die Bibel uns in Aussicht stellt, dann haben wir ein streitarmes Eheleben. Richtig? Haben wir ein streitreiches Eheleben, ist die Einheit an vielen Stellen und Fronten in der Regel gestört. Und das wirkt sich eben aus auf verschiedene Bereiche. Manchmal, es gab mal einen Film, ich glaube, der hieß Der Rosenkrieg, war das mit Michael Douglas und Sharon Stone, ich weiß nicht mehr. Also da gab es so ein paar Filme, wo du siehst, wie also eine Ehe zum Kriegsschauplatz wird. Also das ist dann das negativste Beispiel, bis hin zu Mordabsichten. Also das existiert alles, es ist nicht nur in Filmen. Wir wissen um diese Dinge. Das ist nicht weit weg von manch einer Ehebeziehung, die das nie beabsichtigte, da mal zu landen. Wir haben jetzt hier vier Tipps zusammengetragen, die uns helfen können und sollen, in Einheit hineinzukommen und möglichst darin zu bleiben und zu wachsen, damit die Konfliktherde in unserer Ehebeziehung abnehmen und einige davon zumindest auch völlig verschwinden. Das ist möglich. Wir glauben, dass Ehe mit den Jahren besser wird. Reifer und begeisternder. Das hört man nicht oft. Man hört man nur, ja, die jungen Jahre, das sind die guten Jahre. Wir erleben es genau andersrum. Die jungen Jahre waren auch in gewisser Weise spannend und gut, aber es gab dann auch andere Probleme. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen. Im Matthäus-Evangelium heißt es, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Okay, es gibt also etwas, dass wenn ich das habe, habe ich all die anderen Dinge auch. Das ist nett. Ich finde es sogar begeisternd. Ich lebe nach diesem Muster schon viele Jahre und erlebe immer mehr, wie das tatsächlich zustande kommt, wie diese Dinge funktionieren, wenn man diesen technischen Begriff auf Geistliches anwenden kann. Tatsächlich, wenn ich zuerst nach Gott trachte, nach dem, was er will, nach dem, was er in seinem Wort uns mitteilt, dann habe ich Zugriff auf Dinge, wo ich vorher keinen hatte. Dann wird vieles leicht, was vorher sehr anstrengend und schwierig und auch oft mangelhaft war. So, das ist für mich der erste Punkt, um Einheit auch in einer Ehe herzustellen, ist tatsächlich zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Ihm nicht das zu geben, was übrig bleibt. Das Prinzip des Zehnten ist ähnlich. Ich gebe das zuerst, was Gott gehört, und gebe ihm nicht überher, was am Ende des Monats nur übrig bleibt. Und das sollte in allen Bereichen unseres Lebens so sein. Gott first. Okay? Not America first, not Germany first, God first.
Zuerst auf Deutsch.
Gott zuerst, genau. Ich habe den Präsident Trump gerade zitiert. Wir sagen das anders. Wir sagen Gott zuerst und dann, das ist biblisch, und dann fällt das andere uns auch zu. So, wie wäre es, wenn ihr Gott gemeinsam dient? Ich weiß, diese Predigt hören anschließend noch ein paar tausend Leute überall auf der Welt. Was wäre, wenn ihr als Ehepaar Gott zusammen dient in der Kirche, in der Gemeinde, in die Gott euch gestellt hat? Was wäre, wenn ihr sogar einen Dienstbereich zusammen, in einem Dienstbereich zusammen dienen würdet? Beide in einem Kinderdienst oder hier bei uns nennen wir das Besucherservice oder einen Ordnerdienst oder in der Technik oder bei den Kindern habe ich schon gesagt, es gibt ja viele Möglichkeiten mitzuarbeiten. Im Bistro bei uns jetzt hier. Ja. Was wäre, wenn du als Paar sowas zusammen tun würdest? Wir haben viele Paare, die leiten Kleingruppen in unserer Kirche. Der Mann leitet eine Männerkleingruppe, die Frau in der Regel eine Frauenkleingruppe. Und so ist man zusammen in demselben Dienst sozusagen wie so zwei Ochsen, die vom selben Gespann gespannt wurden und den Wagen zusammenziehen. Und dann trifft man sich abends nach dem Zelttreffen und tauscht sich aus. Natürlich nicht über seelsorgerliche Dinge, aber einfach, hey, wie war es, was gut. Und da gibt es einen Bericht über Heilung oder über Zeugnis, über gute Dinge, die passiert sind mit Gott. Und das begeistert. Das andere, was wir geistlich zusammen tun können, wenn wir also zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wir beide nennen das persönliche Jüngerschaft. Ich meine damit, ich bin der erste Jünger meiner Frau. Das heißt, ich erhebe sie damit in einen Meisterstand. Das ist ja der Gedanke dahinter. Da ist jemand, der dem anderen etwas geben kann. Oder von dem der andere, von dem ich etwas ziehen kann. Der da ist, wo ich hin will. Und wir haben vorhin über das Licht gesprochen, was an ist, Revolver hält. Die Unterschiedlichkeiten sind nicht per se Bedrohung, sondern Möglichkeit des Wachstums. Jedes Kind weiß das. Wofür ist ein Hindernis hingestellt? Damit man drüber klettert. Als Erwachsene vergessen wir das irgendwie. Es gibt wirklich Hindernisse, die einfach dafür da sind, um uns sportlich zu betätigen, um Wege zu finden, das zu überwinden, gerade in der Ehe. Was wäre, wenn du deine Frau in Zukunft als deine Pastorin siehst, so ein Stück weit? Also als jemand, der geistlich vielleicht in einem gewissen Bereich weiter ist als du. Bei uns ist das definitiv so. Sie ist in einigen Bereichen viel weiter als ich. Und wenn ich irgendwo da was nicht verstehe, gehe ich zu ihr. Ja, du bist doch Pastor, ja und? Glaubst du, ein Pastor braucht keine Pastorin? Oder einen anderen Pastor? Was ist, wenn du deinen Mann so betrachtest, als den Führer deines Hauses, was er per se, per Bibel auch ist? Und du ihn in Zukunft auch mal als solchen behandelst, vielleicht nicht immer, das muss ja üben, ne? Aber mal fragst, du bist der Führer unseres Hauses hier, ich habe da eine geistliche Frage. Du sagst dir, keine Ahnung. Und dann wirst du sagen, dann find's raus, du bist ja mein Hauspriester. Geh zu deinem Leiter, geh zum Pastor, geh, keine Ahnung, find's raus, geh in die Bibel am besten, ne? Find's raus, geh ins Wort Gottes, find raus, was ist damit? Und wenn ihr euch so gegenseitig wahrnehmt, ihr werdet es merken, wo der eine stark ist, ist der andere schwach. Vielleicht bist du im Bereich Heilung, Glauben für Heilung, ganz stark. Und dein Ehepartner ist da ganz schwach. Warum sollte er dann nicht zu dir kommen und sagen, hey, ich brauche gerade Hilfe, ich habe hier gerade ein Wehwehchen und ich leide und ich brauche jetzt jemanden, der mal für mich betet mit Glauben und der mir was zuspricht, was aussagt. Wow. Und andersrum vielleicht... Ist dein Partner oder bist du selbst schwach im Bereich Glauben für Finanzen? Vielleicht ist jede Rechnung, die kommt, stürzt sich in eine neue Krise und du schläfst abends nicht ein, weil du denkst, oh, wie soll das werden? Und dein Partner sagt, wo ist das Problem? Gott ist unser Versorger. Come on. Was kann dir Besseres passieren, als dann zu ihm zu gehen und sagen, leg mir mal die Hände auf, ich brauche gerade mal ein Stück Salbung von dir. Du bist stark, sprich mir mal Mut zu, ich brauche es jetzt gerade. Muss ich mich dafür schämen, dass ich in einem Bereich nicht so stark bin wie mein Partner? Oder sollte ich nicht voller Dankbarkeit erkennen, dass der Partner genau das ist, was die Bibel sagt? Ein Ausgleich meines Mangels. Erinnert euch, was hat Adam weggenommen bekommen, als Eva geschaffen wurde? Eine Rippe. Offensichtlich eine ziemlich große. Weil daraus wurde ein neuer Mensch. Okay, nehmen wir das mal einfach, wie es ist. Da ist was von Adam rausgenommen worden und daraus ist Eva gemacht worden. Und das Ding, was aus dem Mann genommen wurde, fehlt ihm bis heute. Und das hat viele Bezeichnungen. Das ist die ganze Art einer Frau. Das mütterliche Wesen, das fürsorgliche und so weiter. Das geht uns Männern oft völlig ab. Ich bin ein ganz miserabler Tröster. Wenn mein Kind hinfällt, sage ich, oh, blutet nicht, steh auf, geht weiter, alles gut. Aber dann, was machen meine Kinder, wenn sie kleiner werden? Die gehen von mir direkt zu ihr. Und dann werden sie in den Arm genommen und gedrückt und so. Das ist eine Gabe. Ich denke, warum kann ich das nicht auch? Ich probiere das schon, aber sie ist viel besser. Okay? Mütter haben was, was wir Väter in der Regel so nie haben können. Frauen haben was, was uns fehlt. Aber gleichzeitig haben wir Männer auch was, was den Frauen fehlt. Aber das wäre ein Thema für sich. Und schließlich unterstützt euch in eurer Hingabe zu Gott. Setzt euch gegenseitig frei, geistig. Das ist immer noch der erste Tipp hiervon. Helft euch. Fördert euch. Übernehmt die Kinder, wenn der andere einen Dienst für Gott macht. Setzt ihn frei, ermutigt. Geh, ja, mach, das ist gut. Ich halte den Rücken frei. Wir halten uns so oft den Rücken gegenseitig frei in Dingen, die ihr gar nicht mitbekommt, damit der andere das tun kann, was Gott ihm gesagt hat. Und ja, das Opfer, das kostet was. Das ist ein Opfer oft. Aber es ist gut. Weil Gott segnet das. Wenn wir nämlich zuerst nach seinem Reich trachten, alles andere fällt zu. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht getroffen werden von den Dingen, die uns so zufallen von Gott. Gute Dinge. Ich sag dir, trachte nach seinem Reich und dann schau, was alles neben dir runterkommt. Gute Sache. Gott ist großzügig. Okay, der zweite Tipp. Sei konzentriert auf die Liebe, nicht auf die Angst. Ich habe ja auch hier in dem Buch einiges geschrieben. Ihr habt es zum Teil schon gelesen. Dr. Caroline Leaf ist jemand. Ich habe verschiedene Konferenzen besucht, auch zum Thema Denken und Gehirnforschung, was alles so läuft. Und zusammengefasst ist eine Aussage für mich ganz wichtig. Unser Denken, unser Gehirn, das sagen nicht Christen, das sagen Neurobiologen, ist vom Grundweg ausgerichtet auf Liebe. Von klein auf sind wir gemacht für Liebe und für Glauben, für Vertrauen, für das, was damit einherkommt. Das mit der Angst, das müssen wir lernen, weil das haut immer was kaputt in uns. tatsächlich messbar, Gehirneinschläge wird jetzt, wenn von Siegfried das nennen, messbar Dinge, die im Gehirn kaputt gehen, Bereiche werden toxisch, werden giftig und zerstören sich zum Teil selbst durch negative Gedanken, wenn ich sie pflege, wenn ich sie hege, wenn sie wachsen. Wir wissen heute, Depression ist die Volkskrankheit. Es bleiben, habe ich gerade jetzt gehört in der Tagesschau, es bleiben mehr Leute von der Arbeit zu Hause, weil sie krankgeschrieben sind auf Dauer, mehr wegen Depression als wegen Krebs. Wahnsinn. Also Depressionen sind heute die Nummer eins Ursache für Leute, die arbeitsunfähig waren. Das war nicht immer so. Aber die Gründe könnten wir jetzt hier alle ein bisschen auswählen, spare ich mir. Wichtig ist, achte auf das, was du denkst. Achte auf positive Dinge. Denke mal an die Geschichte vom weißen und schwarzen Hund, die ich hier schon ein paar Mal erzählt habe, die bei Hundekämpfen immer unterschiedlich gewonnen haben. Die gehörten demselben Besitzer. Und jemand fragte mal, warum gewinnt denn manchmal der Weiße, manchmal der Schwarze? Und du wettest immer auf den Richtigen. Wie geht das? Und sagte ganz einfach, es gewinnt immer der Hund, den ich zuletzt gefüttert habe. Den anderen lasse ich ein paar Tage hungern. Deswegen, klar, der eine ist stärker. Der holt den Kampf und den Gewinn ein. So ist es bei Angst und Liebe. Womit fütterst du dich? Bist du ständig im Nachrichtenhörer? Oder guckst dir Serien an, die dich eher runterziehen? Ja, wen wundert's, dass du am Boden bist? Anstatt, dass du dir jeden Tag eine Predigt anhörst. YouTube und Co. hat doch heute so viel Stoff. Du kannst du nie alles schaffen, was da online ist. Christliche Literatur lesen, anstatt irgendwelche Horrorromane, die dich runterziehen, nachts Albträume bringen. Womit beschäftigst du dich? Mit welchen Leuten umgibst du dich auf der Arbeit? Sind es die immer nörgeln und meckern oder die immer was Gutes finden bei allem, was passiert? Das macht was mit dir. Es zieht dich rauf oder runter. Das ist ganz normal. So achte gut darauf, dass du dich auf Liebe konzentrierst und nicht auf Angst. Und jetzt fragst du vielleicht, ja, Pastor, gibt es nicht so viel Grund, Angst zu haben? Nein, es gibt keinen einzigen Grund, warum wir Christen Angst haben müssen. Weil das Ende längst feststeht für uns. Hier auf dieser Erde waren noch einige Dinge schiefgehen. Dieser Planet hat ein Ablaufdatum. Muss ich mal allen denen sagen, die immer versuchen, die Umwelt zu retten. Das Ding ist totgeweiht. Der Planet überlebt die nächsten Jahrhunderte nicht. Egal, was wir hier machen. Weil es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt meine Bibel. Und das ist Hoffnungsträger Nummer eins. Egal, was hier passiert, das wird noch so lange halten, wie es halten muss. Und dann geht's zum Umzug. Dann macht Gott was Neues. So, ich brauche keine Angst haben. Es sei denn, ich entscheide mich für Angst. Weil auch das ist genau wie Liebe immer letztendlich eine Entscheidung. Und in deiner Ehe musst du aufpassen. Gibt es Bereiche, wo Furcht vorherrscht? Furcht vor Ablehnung, Furcht vor der heftigen Reaktion des Partners, wenn du ihm irgendwas sagen musst. Ich habe gerade ins neue Auto gefahren. Oh! Ist das die Reaktion? Weißt du, falsche Reaktion. Ach, du warst es, Gott sei Dank bin ich es nicht.
Genau.
Wir haben gerade ein neues Auto und ich bin dann so gesagt, Schatz, ich habe den ersten Kratzer, ganz, ganz mikro, kleiner, aber dann sagt sie, hey, gut, du warst. Gut, okay, alles nicht so schlimm. Der erste Kratzer kommt bestimmt und es ist nicht der letzte. Das weiß jeder, der ein Auto fährt. Die Furcht davor, verletzt zu werden vom Partner. Wenn die Furcht da ist, werde ich mich nie so öffnen, werde ich nie über mein Innerstes reden. Dann kommen gewisse Dinge nie ans Licht. Und ich bleibe in der Ehe einsam. Minderwertigkeitsgefühle. Viele schleppen die natürlich schon in die Ehe mit rein. Am Anfang wird das noch zugedeckt durch Leidenschaft, durch andere Dinge. Aber dann irgendwann kommt es dann doch wieder raus und dann gibt es Verhaltensmuster und all das. So passt auf, dass ihr euch auf Liebe konzentriert. Dritter Tipp. Achte auf dein geistiges Leben, nicht auf das deiner Frau. Achte auf deins. Erinnere dich, wir hatten mal über die Flugzeuge gesprochen. Bevor die starten, gibt es die Anleitung, wenn Druckverlust kommt, fallen Sauerstoffflaschen runter. Wem ziehst du das Ding zuerst rüber? Dir. Warum? Weil du dann anderen helfen kannst. Wenn du erst anderen hilfst, bist du wahrscheinlich so platt, dass du niemandem mehr hilfst hinterher. Und es hätte besser sein können. Erst dir. Du brauchst Sauerstoff, du brauchst Wort Gottes. Du musst ein geistiges Leben leben, deine Bibel lesen, mit Gott sprechen, im Gebet, Gottesdienste besuchen, Kleingruppen besuchen, was auch immer du für Möglichkeiten hast, aktiv dir Mentoring holen von deinem Kleingruppenleiter. Da ist jemand, der ist interessiert, dass dein Leben gesegnet ist. Der spricht rein in dein Leben, wenn du das erlaubst. Du musst nicht tun, was er sagt, aber du kannst zumindest hinhören und hast dann einen väterlichen oder mütterlichen Ratgeber, der es gut mit dir meint. Und es könnte sein, dass der dir was mitgibt, was du von alleine gar nicht wüsstest. Egal, wie klug du vielleicht bist. Selbst aktiv in geistigen Diensten mitarbeiten. Sogar eine eigene Zelle leiten. Das wäre bei uns jetzt die Antwort, die ich dir geben würde. Hey, come on. Das wird dein geistiges Leben mehr pushen als was sonst, wenn du selbst andere Menschen leitest. Ja, aber ich bin gar kein Leiter. Du wirst einer. Sobald du eine Person hast, die dir Fragen stellt, wächst du. Nee, keiner weiß alles, wenn er eine Kleingruppe aufmacht. Die meisten wissen erstmal oder denken, sie wissen gar nichts. Und dann merken sie auch doch schon, ein bisschen was kann ich schon erzählen. Und dann kommen Fragen und du findest die Antworten raus auf die Fragen. Und diese Frage wirst du in Zukunft aus dem Stegreif beantworten können. Du wächst, du entwickelst dich. Fragen, die du dir nie gestellt hast, stellen dir andere. Verlass dich drauf. Ja. Das ist ein Grund, warum Pastoren geistig in der Regel weiter sind als andere. Der Grund ist nicht, weil die besser gebildet sind. Alles, was du auf der Bibelschule oder im Theologienseminar lernst, ist jetzt da und irgendwann auch nicht mehr. Wenn du es nicht ständig anwendest, verschwindet es wieder. Aber da Leute ständig da sind, die dir Fragen stellen. Du musst ständig Predigten vorbereiten, Themen vorbereiten. Das hält dich geistlich immer in einem Wachstumsprozess. Du musst Bücher lesen, sonst kannst du niemandem was Neues erzählen. Wenn du immer dieselbe Predigt hältst, wird es langweilig. Okay. Preis sei Gott. Weißt du, dass Gott das Monopol auf Liebe hat? Das heißt, wenn du ihm 100% von dir hingibst, dann hast du Zugriff auf 100% seiner Liebe. Und die verbraucht sich nicht. Die erneuert sich Tag für Tag. Wenn meine Liebe ausreichen müsste, um meine Ehe am Laufen zu halten, wären wir lange, lange am Ende. Weil jede Unterschiedlichkeit würde mehr von meiner Liebe auffressen, bis nichts mehr da ist. Und dann kommen nur noch Meckereien und wisst all diese Szenerien einer schlecht laufenden Ehe. Und der vierte Schritt und vierte Tipp, um in Einheit zu bleiben, ist, tu möglichst alles zusammen mit deinem Partner. Vielleicht habt ihr nicht das Glück, zusammen zu arbeiten, wie wir das können. Wobei das auch nicht heißt, dass wir alles zusammen tun. Wir sind auch die meisten Zeiten getrennt beschäftigt, aber im selben Unternehmen sozusagen. Aber was ist mit der anderen Zeit, wenn man die 8, 9, 10 Stunden Arbeitszeit abbrechen? Was ist mit der Zeit, die bleibt? Was macht ihr da, außer schlafen? Wie wäre es, wenn ihr zusammen Sport macht? Ja, wir haben unterschiedliche Interessen. Dann findet eine Schnittmenge. Es lohnt sich. Wir lieben es, zusammen zu joggen. Andere fahren Fahrrad oder gehen schwimmen, was auch immer. Wenn wir joggen, ungefähr eine Stunde ist das, ein paar Mal die Woche, dann reden wir die ganze Zeit über. Was ist gut? Es ist gut, miteinander zu reden. 7 Minuten pro Tag redet das durchschnittliche Ehepaar miteinander. Das ist zu wenig. Okay, reden ist wichtig. Aber auch zuhören. Also in der Zeit nicht nur, dass einer redet, sondern beide sollten reden. So wie wir das hier machen, gleich darf sie wieder reden. Ein Neuanfang ist übrigens immer möglich. Das ist eine der Lehren, die wir von unseren Eltern gelernt haben. Meine Eltern sitzen hier, meine Schwiegereltern sitzen drüben. Ich habe neulich darüber nachgedacht, was habe ich eigentlich von den beiden Paaren so an Kernsachen mitbekommen, was bis heute für uns beide prägend ist. Das eine ist, meine Eltern waren 7 Jahre auseinander. Ihr kennt die Geschichte, ist schon lange, lange her. Und sie sind wieder zusammengekommen. Und die Lehre, die ich daraus immer noch ziehe, ist, alles ist möglich. Egal wie verfahrene Situation ist. Wenn man sogar schon sich getrennt hat. Grundsätzlich, es wird nicht immer so passieren, aber grundsätzlich ist alles möglich. Wenn beide wollen, kann alles wieder ganz anders werden. Die verfahrensten Ehen haben wir erlebt, wie die wieder zu Himmel auf Erden Ehen wurden, wo sie eigentlich sein sollten. Die andere Lehre haben wir von Usingers gelernt. Und die habe ich eigentlich gerade hier erzählt. Die beiden tun, solange ich sie kenne, seit 32 Jahren und schon viel länger, alles zusammen. Wenn er Traktor fährt oder er Mähdrescher gefahren ist, sie hat den Traktor gefahren. Wenn die einkaufen gehen, ich habe noch nie einen alleine beim Aldi getroffen. Die sind immer zusammen. Wenn die zu uns kommen, Babysitting, egal was, die kommen immer im Team. Alles, was die beiden machen, wenn die Kartoffeln schälen oder Essen kochen, die sitzen beiden nebeneinander und schälen ihre Kartoffeln oder machen ihre Sachen für den Chalet ein oder was auch immer. Immer alles zusammen. Ist eine andere Generation. Gewisse Dinge, die sie machen, haben wir noch nie zusammen gemacht. Kartoffeln geschält, glaube ich, haben wir schon mal zusammen. Aber viele andere Dinge nicht, okay. Aber das ist nicht die Lehre. Die Lehre ist, die beiden sind immer noch zusammen. Und das ist ein recht glückliches Ehepaar. Ich kenne sie ein bisschen näher. Und das, solange ich sie kenne. Oh, die haben auch ihre Reibereien. Die haben totale Unterschiedlichkeiten auch. Aber die haben es geschafft. Wie viele Jahre?
Im 8. August werden 55 Jahre.
Fast 55 Jahre zusammen nicht nur durchzuhalten, sondern eine Ehe zu gestalten, wo sich beide wohlfühlen. Das spürt man euch beiden ab. Ihr seid gerne zusammen. Ihr habt euch wirklich von Herzen gern. Ihr habt eine Lebensgemeinschaft aufgebaut, die hält. Die sind auch durch Krisen durch und Krankheitssituationen alles. Und die haben miteinander, weißt du, das durchgezogen und durchgehalten. Und das ist ja ein Wert. Das ist ein Wert. So, also wenn du Sport, wenn du Hobby, Gemeinde, Beruf, im Nebenberuf, was auch immer. Es gibt Leute, die einer verkauft Dinge und sie macht die Buchhaltung. Sommerfeld ist es, glaube ich, so, gell? Du bist immer noch die Buchhalterin. Das ist cool. Das ist cool. Sie machen es zusammen. Sie stehen zusammen im selben Joch und ziehen das Ding zusammen. Der eine ist mal stärker, Meister, der andere stärker. Das ist normal. So, nehmt das mit für eure Ehen und auch ihr, die ihr noch nicht verheiratet seid. Das sind Grundsätze, die werden nie alt. Die haben kein Ablaufdatum, weil es Prinzipien sind, die seit Beginn der Menschheitsgeschichte funktionieren, in allen Kulturen, in allen Glaubensrichtungen. Diese Dinge sind zeitlos. So, halt's dir fest. Und das Handout von heute, es kann sehr kostbar sein. Das solltest du dir irgendwo hinlegen, wo du ab und zu mal reinschauen kannst und dir vielleicht nochmal die eine oder andere Wahrheit zurückholst, weil wir verlieren Dinge auf dem Weg. Das ist normal als Menschen. Aber wir holen sie uns wieder. Iris und ich, wir sind bekennende Wiederholer. Wir wiederholen alles. Wir holen alles wieder, was wir verloren haben, an Guten auf dem Weg.
Unser nächster Punkt heißt, lasst euch helfen. Der ist nicht so umfangreich, ich habe nicht so viel dazu aufgeschrieben, aber der ist mega wichtig. Vielleicht ist es der wichtigste Punkt heute. Wir sind ja jetzt auch schon eine Weile verheiratet und dürfen auch schon eine ganz lange Zeit Menschen beraten, die verheiratet sind oder vorhaben zu heiraten. Und eines der traurigsten Dinge, die du da erlebst, ist, wenn du am Grab einer Ehe stehst. Manche von denen waren sogar persönliche Freunde, wo wir das miterlebt haben. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo ich so viel geweint habe und so unendlich traurig war über das Scheitern einer Ehebeziehung. Und in dem Fall und auch in manch anderem war die Frage eigentlich immer die, warum habt ihr nicht früher was gesagt? Warum habt ihr nicht früher bei uns oder bei einem anderen Ehepaar, Freunde, ein Ehepaar aus der Gemeinde, euch Hilfe gesucht und wart einfach ehrlich, dass es gerade schwer ist in eurer Partnerschaft? Es gibt ein Buch, es gibt es nur auf Englisch bisher. Aber von meinem Mann habe ich gelernt, dass man manchmal, wenn man Bücher zum Bücherschreiben kommt, dass man die Bücher schreibt, die es noch nicht gibt, aber von denen man denkt, die muss es unbedingt geben. Und das ist ein Buch, von dem ich denke, das muss es unbedingt auf Deutsch geben. Und vielleicht mache ich das Gleiche, was die amerikanische Autorin gemacht hat. Das Buch heißt The Primal Loss. Und sie hat Menschen befragt, erwachsene Menschen befragt, deren Eltern sich haben scheiden lassen, als sie Kinder waren. Und sie hat all diesen beteiligten Personen, ich glaube, 8 Fragen gestellt und das in einem Buch zusammengetragen. Also anonymisiert natürlich. Und ich habe es noch nicht durchgelesen, aber das haut dich richtig um, wenn du das liest und die Gedanken liest von Menschen, die über die Konsequenzen von Trennung, von Ehescheidung nachdenken. Ich mache jetzt mal Klammer auf, kleiner Einschub. Es gibt Fälle, wo es nicht anders geht. Es gibt Fälle, wenn Gewalt in der Ehe herrscht, wenn dauerhafter Ehebruch passiert, wenn, ja, es gibt einfach Momente, wo auch wir sagen würden, das muss sich keiner geben. So musst du nicht mit dir umgehen lassen. Aber in fast allen Fällen, normalerweise, wenn beide wollen, Bernd hat es schon gesagt, ist alles möglich und kann aus einer ganz, ganz schlimmen Situation auch was Gutes werden. Mein Appell ist besonders an euch Männer. Ich weiß nicht warum, aber euch fehlt vielleicht an dieser Rippenstelle eines, oder ich erlebe es, oder wir erleben es so als Berater, nämlich die Fähigkeit, Schwäche zu zeigen. Und das Eingeständnis, sich zu geben, wir brauchen Hilfe, wir kriegen es gerade nicht gebacken. Es ist richtig schwer. Und wir haben vielleicht einen Konfliktpunkt, da kommen wir nicht zusammen. Bücher sind super, Ehebücher sind klasse. Wir haben die haufenweise gelesen und gefressen und miteinander über Dinge gesprochen, einander vorgelesen. Aber wir sind nicht ausgekommen ohne andere Ehepaare, die uns Vorbild waren und die uns in Bereichen, ich nenne jetzt mal einen, Freiheit von Pornografie, ist ja kein Geheimnis, da waren wir drin, Bernd war da drin, das hat unsere Ehe vergiftet am Anfang, da rauszukommen, war kein Kampf alleine. Da waren andere da, andere Männer für ihn und auch ein Ehepaar, das uns zur Seite gestanden ist. Und das war super. Das war richtig genial. Ist es eine Schande, Schwächen zuzugeben? Nein. Es ist unendlich dumm und unendlich traurig, die Fassade aufrechtzuerhalten, wenn man wirklich ganz, ganz tief hinten Hilfe braucht. So. Und es ist wie beim Auto, du pflegst dein Auto, du fährst es zur Inspektion, du tankst es, du kontrollierst den Ölstand, wenn das Kühlwasser rausläuft, dann ignorierst du das nicht, sonst wirst du irgendwann auf der Strecke bleiben. Und so ist es auch bei der Ehe. Und deine Ehe ist viel wichtiger als dein Auto, deine Küche, dein Herd, dein, keine Ahnung, der Filter vom Trockner, den du regelmäßig reinigst. Es ist normal, in die wichtigen Dinge, auf die man angewiesen ist, zu investieren. Und das Wichtigste, was du hast, ist nicht dein Krempel und dein Haus, sondern sind die Menschen, die wichtigsten Beziehungen. Und die wichtigste nach Gott sollte die Beziehung zu deinem Ehepartner sein. Lasst euch helfen. Die Bibel sagt, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Sprüche 12, 15. Wir sind nicht zum Alleinsein geboren, auch nicht als Ehepaar. Ich erweitere mal das, was das erste Buch Mose sagt. Es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann allein sei. Es ist auch nicht gut, dass ein Ehepaar, eine Familie allein ist. Wir brauchen einander. Und wir können eine Menge voneinander lernen. Sprüche 19 sagt, gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Sucht euch doch ein Mentoren-Ehepaar. Wenn ihr Ehevorbereitung gemacht habt bei uns oder woanders, dann trefft euch doch vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr mit dem Ehepaar und macht mal so einen TÜV, so eine Bestandsaufnahme. Wie geht's denn euch gerade? Und seid mal ganz ehrlich. Lasst die für euch beten oder Ratschläge geben. Jesus sagt, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und weißt du, Stolz kannst du dir nicht leisten, in keinem Lebensbereich, auch hier nicht. Nur wenn einer merkt, dass du schwach bist, kann er dich stärken, kann dich unterstützen. Der Teufel betrügt uns, indem er uns dazu verführen möchte, die gleichen Haltungen einzunehmen wie er. Ich bin besser, ich hab's drauf, ich brauche keinen, wir kriegen das schon alleine hin. Und manches, wir kriegen das schon alleine hin, habe ich gesehen, um dann zu merken, dass es zu spät war. Und etwas, das steht jetzt so nicht in der Bibel, aber das haben wir nach viel Erfahrung und viel Begleitung von Menschen erlebt. Frauen halten eine Menge aus. Frauen halten auch lange die Klappe und sie ertragen eine Menge. Während sie ihrem Mann sagen, wir müssen da was ändern, wir brauchen Hilfe. Könnten wir nicht vielleicht im August zu dem Eheseminar oder nach geh woanders hin, das ist doch egal. Was machen, um an unserer Ehe zu arbeiten? Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo das Fass überläuft, wo es zu viel passiert ist, wo es das Vierteljahr ist, was irgendetwas in ihr zerbricht und sie hält es nicht länger aus. Und dann kippt etwas. Und dann ist es manchmal erst der Moment, wenn der Mann merkt, es ist jetzt wirklich ernst. Vorher hat sie nie von Trennung gesprochen, aber jetzt hat sie gesagt, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, mit der zusammen alt zu werden. Und dann kommen sie, die Männer. Also es ist
zu spät.
Es ist nicht jeder, der sich zum Eheseminar anmeldet, ist da. So viele pflegen einfach das, was schon gut läuft, um es aufzutunen und zu polieren, wie das Auto im Frühjahr. Aber oder sie kommen zur Beratung, sie machen den Termin und können es kaum aushalten, dass es 8 Wochen vielleicht dauert, bis sie den Termin haben können. Weil sie einfach warten, bis die Karre am Straßenrand stehen bleibt. Und was dann oft der Fall ist, ist, dass es dann nicht mehr gut wird. Wenn man zu lange wartet.
Wenn eine Frau bestimmt hat, ist es vorbei, ist es vorbei. Wir haben es bisher nie erlebt, dass es nochmal umzukehren war. Auch die Statistik sagt, dass zwar die meisten Ehebrüche von Männern passieren, aber die meisten Beziehungsabschlüsse werden durch Frauen ausgelöst. Die sagen, jetzt ist Schluss, Feierabend. Und dann ist Feierabend. So. Ich weiß nie, wer das hier hört. Ich hoffe, es betrifft hier keinen im Raum. Aber wenn es dich betrifft, kehr um. Buße ist immer noch der Ausweg Nummer 1 in allen Bereichen. Bring Dinge in Ordnung. Arbeite wieder an deiner Ehe. Bitte um Vergebung für alles, was falsch gelaufen ist. Lieber Mann, natürlich auch jede Frau, aber oft sind es wir Männer, die hier nicht so wortgewaltig auftreten, wie sie vielleicht sollten, gerade in diesem Bereich Verfehlung.
Die Lüge des Eheschlechters, so habe ich den Feind mal genannt, den der Ehen gerne schlachten und zerstören möchte, der Einheit zerstören möchte generell, ist, man darf sich keinen Rat holen. Es ist eine Schande, Probleme zu haben. Aber der Himmel auf Erden ist noch nicht bei allen, ist nicht bei allen noch nicht eingetroffen zu 100%. Und es ist nicht schlimm, ehrlich zu sein, zu kapitulieren und zu sagen, hey, lass uns doch was tun an der Stelle. Oder zu sagen, es läuft in 80% gut, aber wir haben ein Elektrozaunthema. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ein Elektrozaunthema ist? Wir haben das, glaube ich, schon besprochen. Du schneidest es an und du kriegst eine gewischt. So wie der Hund an der Pferdekoppel, der sich beim Markieren zu dicht dran gewagt hat. Das böse Weh. Und dann meidet man das Thema und man merkt, oh, wir fahren die gleiche Schleife immer wieder. Dann holt euch doch Leute an die Seite, die euch vielleicht helfen zu übersetzen. Manchmal redet man so routiniert aneinander vorbei, dass es einen Außenstehenden braucht, der sagt, hey, sie meint das so und er hat das und das gesagt. Wirklich? Mhm. Ja. Genau. Bitte, bitte, lasst euch helfen. Bitte, bitte, nehmt andere mit rein. Unterstützt euch als Freunde, als Ehepaare in der Gemeinde. Holt euch guten Rat. Und wenn dein Partner oder meistens ist es die Frau oder deine Partnerin zu dir sagt, meinst du nicht, wir sollten mal, mach die Ohren nicht zu, dann mach sie weit auf.
Das ist guter Rat. Wir haben schon mal über Sexualität gesprochen, ein bisschen näher. Deswegen werden wir hier jetzt über einen anderen Bereich davon sprechen, nämlich über Reinheit. Dass wir alle Sex haben sollten, wie gesagt, das ist klar geworden. In einem der letzten Teile haben wir das ausgiebiger angesprochen. Jedoch ist es die Reinheit, die wir eigentlich immer suchen. In allen Bereichen. Reinheit steht für weiß, für sauber, für transparent. All das ist, was wir eigentlich mögen. Du magst vielleicht, wenn dein Auto so sauber ist. Du magst, wenn deine Fenster sauber sind, wenn die Vorhänge weiß aussehen und nicht grau. Das heißt, sie haben die Farbe grau. Reinheit ist was Wunderschönes. Und in der Ehe gibt es eine Reinheit, die ist nicht verhandelbar. Und das ist die Sexualität. Ist die Sexualität in der Ehe nicht rein, ist sie schmutzig. Also es geht nur so oder so. Vielleicht nur ein bisschen schmutzig, vielleicht auch sehr schmutzig. Schmutz hat viele Grade. Aber Reinheit ist eine klare Definition. Reinheit heißt weiß, hell, durchsichtig, schön. Wenn du noch nicht verheiratet bist, habe ich den ersten Punkt für dich. Die anderen beiden sind dann gleich für Ehepaare noch besonders wichtig. Wenn du noch nicht verheiratet bist, halte dich rein. Kein Sex vor der Ehe ist nicht nur ein Credo irgendwelcher amerikanischer Sektenmitglieder oder so, sondern es ist eine biblische Wahrheit. Immer wieder kommen Leute und fragen, ja, wieso, wo steht denn das? Wenn du die Bibel kennst und vor allem, wenn du die Historie kennst, wenn du den Orient bis heute kennst, würdest du diese Frage niemals stellen. Man ging selbstverständlich davon aus, dass in der Hochzeitsnacht die Jungfräulichkeit verloren geht. Keinen Tag und keine Stunde und kein Jahr vorher. So, das hat einen Grund. Du hebst das nämlich auf, was das kostet, was es ist, was du geben kannst. Als meine Frau das erste Mal mit mir geschlafen hat, hat sie gesagt, jetzt habe ich dir das Kostbarste gegeben, das Letzte, was ich noch habe. Und das war für mich so ein epochaler Moment. Ich dachte, wow, so habe ich das nie gesehen bis dahin. Wir waren nicht Christen damals und so. Erstmal war das, das machen doch alle und man probiert rum und so. Und dachte ich, ja, das stimmt eigentlich. Nachher, wo wir Christen waren, war das nochmal ganz, wow, das ist ein Wert, das ist was unglaublich Schönes, was ich aufheben kann für den einen Mann, die eine Frau, die du irgendwann heiratest, mit dem du dann den Rest deines Lebens verbringen willst. Stell dir vor, du hast was Originäres zu geben. Das hast du niemals irgendjemand anderem gegeben. Und du gibst es auch nicht auf den Verdacht, denn vielleicht wird es ja meine Frau, meine Mann, sondern du hebst es auf. Auf den Moment und für den Menschen hin, den den Gott dir dann zeigt, den Gott für dich aufhebt. Das ist was sehr Kostbares. Ich weiß nicht, jeder hat das so erlebt. Einige haben vorher schon Erfahrungen gemacht. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Reinheit wiederherzustellen. Da wird nicht so viel von gesprochen. Aber was wäre, wenn es schon mal passiert ist und du ärgerst dich heute und bist vielleicht schon lange nicht mehr mit dem Jungen oder mit dem Mädel zusammen und denkst, Mensch, ich hab's verloren, jetzt ist es eh egal. Es ist nicht eh egal. Stell dir vor, in 2 Jahren triffst du die Person, die du heiratest. Und du kannst dir sagen, weißt du was? Ja, ich hatte schon mal Sex mit jemandem. Und ja, das war falsch. Aber weißt du was? 2 Jahre lang habe ich mich aufgehoben für diese Hochzeitsnacht, für dich. Ich habe wieder aufgehört mit allem. Diesen Dingen. Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe nicht gesagt, okay, einmal gefallen, immer gefallen. Nein, nein. Ich habe mit Gott das Ganze wieder sauber gemacht. Es ist rein. Ich fange neu an mit dir. Und alles, was vorher war, ist vergeben und ich bin es vergessen. Das ist gut. Hol dir deine Unschuld zurück. Ich erzähle so gerne die Geschichte von meiner eigenen Schwester. Als wir uns bekehrt haben, war sie schon ungefähr 1 Jahr lang mit ihrem Freund zusammen. Und die schliefen auch schon ganz normal zusammen. Schon lange Zeit. Und jetzt bekehren wir uns. Wir sind Christen. Und was macht sie? Sie sagt, von heute an stoppt jeder Sex mit dir. Aber wir sind doch schon von heute an. Und erst wenn Gott mir sagt, dass du der bist, den ich heiraten soll, dann werden wir heiraten und dann haben wir wieder Sex. Und die hat das durchgezogen. Ein ganzes Jahr lang. Er hat sich 1 Jahr lang Zeit genommen. Er hat sich dann auch erst bekehrt, ein paar Monate später, der war noch gar nicht gläubig, sie war gläubig. Halbes Jahr später kam er dann auch zum Glauben und hat dann nochmal ein halbes Jahr gewartet, bis sie wusste, jetzt ist es so. Und dann haben die beiden geheiratet und hatten viel Sex. Wisst ihr, woher ich das weiß? Wir haben heute 10 Kinder. Anka, wenn du das hörst, ich liebe dich. Du bist echt ein Vorbild. Super, super. So, sie hat sich ihre Unschuld zurückgeholt und sie hat klare Sachen gemacht. Sie hat Kante gezeigt. Und sie hat ihm gesagt, du, wenn du dich A nicht bekehrst und B nicht wirklich zeigst, dass du es echt meinst, nicht so eine Bekehrung, damit ich dich heirate, sondern eine echte, dann kannst du das vergessen, wird das nie was. Und er hat gewartet. Das ist auch
bekannt vor.
Das ist auch stark. Ja?
Ja, das hat mal jemand zu mir gesagt.
Wer denn?
Du.
Oh. Ja. Das erzählen?
Nö. Okay. Das ist bei Teil 3 oder 2. Das
hört sich nochmal an. Okay, was du noch vermeiden solltest, jetzt wird es gefährlich. Und zwar für die Unverheirateten wie für die Verheirateten. Vermeide Pornografie. Pornografie, wenn wir von AIDS reden oder noch schlimmer von Ebola, dann reden wir von Epidemien, von Dingen, die Pandemien werden können, also weltweite Katastrophen, wo Millionen von Menschen sterben. Wenn wir aber von Pornografie reden, reden wir von der größten Katastrophe dieser Art auf diesem Planeten. Es gibt keine größere Pandemie, es gibt keine, die mehr Opfer gefordert hat als Pornografie. Und das ist ein wachsendes Biest. Es gibt ja Statistiken, die spare ich euch jetzt, wie viele Milliarden Internetseiten und bla bla bla, damit gefüllt werden. Ich bin sicher, jeder von uns, der männlich ist, hat damit schon irgendeinen Kontakt gehabt. Man redet von 90% aller Männer, die da sehr stark versuchbar sind und 10%, die relativ wenig ansprechen auf Pornografie. Also die meisten Männer sind Augentiere und gehen ganz massiv da diese Sache auf der Leim. Auch Christen. Ich habe in Pastorenkonferenzen gesessen, wo da gefragt wurde, wer hat ein Problem mit Pornografie? Und 90% aller Pastorenhände gingen hoch. Ups, da bin ich ja gar nicht alleine. Damals war ich voll da drin. Und ich habe gelitten wie ein Hund. Ich wollte da raus. Pornografie frisst dich lebendig. Und alles, was dir gehört. Als erstes deine Frau, dann deine Kinder. Es frisst alles. Und das schätzt Pornografie nicht. Es ist nicht einfach nur paar nette Bildchen, paar nette Filmchen. Es ist etwas, was wächst. Auch bizarrer wächst. Es gibt einige Sexualformen. Als ich Jugendlicher war, gab es die in Pornos noch nicht. Zumindest nicht in welchen, die ich gesehen habe. Die sind heute Standard. Und die sind verletzend, die sind gefährlich teils sogar. Und viele Frauen leiden wie Tiere. Weil das ja heute erwartet wird von jungen Leuten. Das machen ja alle scheinbar so. Weil die Pornografie zeigt es. So, es gibt Probleme, die wachsen, die nehmen zu. Selbstbefriedigung hat damit zu tun. Warum? Weil bei Selbstbefriedigung, egal ob verheiratet oder unverheiratet, brauchst du immer etwas hier. Entweder vor Augen oder im Kopf. Selbstbefriedigung funktioniert nicht einfach wie Duschen. Bei den wenigsten. Du brauchst irgendein Bild. Du erinnerst dich an irgendein Bild von Ehebruch. Pornografie bedeutet Bild des Ehebruchs. Oder du konstruierst Fantasiegebilde, oft mit real existierenden Menschen. Wo du dir vorstellst, oh, das wäre doch mal was. Ich habe das jahrelang gemacht. Das waren die beiden Quellen, wo meine Pornografie, wenn ich sie nicht plastisch mir angeschaut habe, in meinem Kopf dann vorhanden war. So, es gibt einige sehr hilfreiche Bücher. Das, was ich finde am hilfreichsten ist, ist das hier. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Mein Weg zur Heilung von Mike Genung, jemand, der selbst jahrelang in Pornografie drin war und seinen Weg beschreibt, auch mit seiner Frau zusammen, wie sie da rausgekommen sind. Auch hier bitte, ich verspreche keinen Schnellschuss. Auch ich habe Jahre gebraucht. Aber die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. In dem Moment, wo ich mich entscheide, den Kampf aufzunehmen, läuft es richtig in die richtige Richtung. Auch wenn es dann nicht sofort alles perfekt innerhalb... Ich habe wenig oder selten jemanden erlebt, der sagt, boah, mit mir ist gebetet worden, alles war weg. Das wäre auch mein Traum gewesen. Ich habe mir viel Gebet abgeholt. Es war nicht der Weg, der jetzt bei mir funktioniert hat. Wenn er bei dir funktioniert hat, dank Gott dafür, hast du viel erspart. Wenn nicht, nimm den Kampf auf. Wir sind Männer. Und die betrifft es meistens. Sind allermeisten Männer, die hier Gefangene sind in Pornografiegefängnissen. Oft von klein auf. Ich bin mit 10 Jahren da rein. Was mit 10? Findest was irgendwo bei Erwachsenen und so weiter. Und dann bist du drin. Dann ist es normal. Dann ist es männlich. Und es wird ja auch heute bei Playboy und Co. ist das ja alles normal. Das ist ja Männerzeug. Das ist nicht Männerzeug. Das ist Flaschenzeug. Wir sind keine Flaschen, wir sind Männer. Und Männer kämpfen. Den guten Kampf. Und das ist sicherlich nicht der leichteste, den du je gekämpft hast. Aber das ist einer der kostbarsten und der sich am meisten lohnt. Weil du kämpfst für dich, du kämpfst für deine Familie, du kämpfst für deine Ehe. Und du kämpfst für die, denen du Vorbild bist. Wie willst du anderen sagen, lass es sein, wenn du selbst drin steckst? Ist nicht sehr glaubwürdig. Und weh, es kommt raus. Dann machst du alles kaputt, was im Vertrauen da war. Also lass deine Sexualität wieder einschlafen, wenn du nicht verheiratet bist. Es funktioniert. Bravo und Co. haben nicht recht. Je länger du verzichtest, desto schlimmer wird es. Es ist andersrum. Es gibt das Gesetz der nachlassenden Wiederkehr. Je weniger Sexualität du pflegst, desto mehr nimmst du sie zurück. Je mehr du pflegst, desto mehr willst du. In der Ehe solltest du es andersrum machen, okay? Wenn du sagst, wir haben schon einen Monat nicht mehr zusammen geschlafen, dann aber los! Ja, aber ich habe keine Lust. Fangt einfach irgendwie an. Findet einen Weg, der für beide geht und fangt an. Es gibt da Untersuchungen, haben wir in unserem Buch drüber geschrieben, wo jemand das gemacht hat. Ein Jahr lang jeden Tag Sex, ein Ehepaar, wo es eingeschlafen war. Und die haben fantastische Dinge erlebt. Zwar auch anstrengend, aber sagen, da ist was passiert, was gut war und was gerade der Frau sehr, sehr gedient hat. Sie haben es nachher dann auch wieder auf den Normalmodus umgestellt. Aber das fand ich interessant, dass diese Versuche etwas bewirkt haben, was man erstmal nicht erwartet hätte. Ja, Ehevorbereitungskurs, hat die Iris schon was zu gesagt. Und dir gesunde Grenzen zu setzen im Bereich Sexualität ist ohnehin wichtig. Wenn du nicht verheiratet bist, solltest du den Jungen oder das Mädel, mit dem du ausgehst, nicht anders berühren, und selbst da solltest du vorsichtig sein, als du es mit deinem eigenen Bruder oder deiner eigenen Schwester tun würdest. Das ist einer der leichtesten zu erinnerndsten Ratschläge dieser Weise. Würde ich meine Schwester jetzt so anfassen, wie weit würde ich gehen? Okay, das sind dann die Grenzen, die sind gesund vor der Ehe. Okay? Der Zungenkuss, ich sage das mal ganz plastisch, sollte tabu sein vor der Ehe. Oh, machen doch alle. Ja, was machen alle noch? Ja, das würde ich nie machen. Leute, ich bin 30 Jahre Pastor, ich habe alles gehört. Vergiss es. In einem Bett zusammen zu übernachten, in einem abgeschlossenen Zimmer zusammen Urlaub zu machen. Vergesst es, Leute, ihr schafft's nicht. Es sei denn, du bist irgendwie kaputt oder so. Aber wenn du ein normaler Mann, eine normale Frau bist, wird dir das in Bein stellen. Und du wirst das Ziel, was du vielleicht für dich hast, nicht erreichen, rein in die Ehe zu gehen. Der Teufel ist ein Schwein. Er weiß, dass wir hormonell gesteuert sind. Gerade in der Teenagerzeit geht was los und alles ist so spannend und so cool. Und wie schnell haut es mir die Beine weg? Wie oft haben wir es gesehen, dass es passiert ist? Und die Leute waren kaputt hinterher, die waren traurig, todtraurig. Das wollten wir eigentlich gar nicht, wir wollten noch warten. Und dann ist es dann doch passiert. Und wenn wir dann gefragt haben, wie kamen immer dieselben Dinge? Zu zweit, alleine, irgendwo, nicht in der Öffentlichkeit, sondern in irgendeinem Zimmer, auf irgendeiner Couch, in irgendeinem Bett, was auch immer. reicht schon. Und vor allem der Zungenkuss. Der Zungenkuss ist gelebte Sexualität. Weil was passiert? Wenn du mit Zunge küsst, stimulierst du. Alle Dinge werden angeheizt, die du brauchst, um Sexualverkehr zu haben. Durch den Zungenkuss. Einige von uns sollten öfters küssen, die verheiratet sind. Und andere sollten gut überlegen, ob sie so weit gehen. Der Zungenkuss ist eine Stufe zu weit. Das ist unsere feste Überzeugung, mehr denn je. Spart euch das auf die Ehe. Das ist eine tolle Sache, aber die heizt euren Ofen so an, dass ihr nachher oft gar nicht mehr klar denken könnt. Das passiert. Das sind ja schöne Sachen, aber die gehören eben woanders hin. So passt gut auf euch auf. Das ist für die unter uns, die hier noch nicht verheiratet sind. Macht die Hochzeitsnacht zu einer echten Hochzeitsnacht. Das ist was Tolles. Wenn ihr eure Sexualität wieder einschlafen lässt, wenn ihr auf Dinge von Anfang an verzichtet habt und dann sagt, boah, das ist jetzt unsere Nacht. Jetzt fängt es richtig an. Besten Start kann es nicht geben. Okay, jetzt für die Ehepaare. Mein zweiter Unterpunkt ist, erlaube dir keinen Sex außerhalb der Ehe. Niemals. Ich habe Freunde gehabt, ich habe nicht nur in Beratung, einfach auch Leute, mit denen ich eng befreundet war, die das getan haben, einmal. Hat meistens gereicht und die Ehe war vorbei. Einmal. Und einmal geht schnell. Du solltest dir gewisse Fernsehserien nicht erlauben, weil die suggerieren etwas. Je öfter du siehst, desto normaler ist es ja, dass man ja mal einen Seitensprung macht und dann in den Sendungen wird ja meistens das auch schnell wieder vergeben, weil die Frau vielleicht dann auch einen Seitensprung hatte. Und das ist nicht die Realität. Auch bei Nichtchristen. Die Realität ist anders. Treuebruch, Ende. Die brauchen mit Gott gar nichts am Hut zu haben, die Frauen. Und Treuebruch, Ende. Die wenigsten sind so offen und so tolerant, wie man es manchmal in den Sendungen sieht. Ende. Du hast mit der anderen Frau, Ende. Das war's. Keine Vergebung. Die Tür ist für immer geschlossen. Und das solltest du dir gut überlegen. Ich habe Männer leiden sehen. Nicht nur finanziell ausbluten sehen. Völlig ausbluten sehen. Durch das Ganze, weil es war schon Kind und so weiter. Ich habe sie leiden sehen. Ein Freund von mir hat einen Sohn, der ist so alt wie meine Grace. Wir haben zur selben Zeit unser erstes Kind sozusagen gehabt. Wir waren im Babyschwimmen zusammen. Und dann hat er diesen Fehler gemacht. Ich habe ihm gesagt, hör auf mit dem Blödsinn. Mach's nicht, es ist es nicht wert. Eine attraktive Frau, jüngere Frau, ohne Kind, wie das halt so ist. Was man halt so in der Nachtschicht kennenlernt. Ne? Also ganz so jung war er dann auch nicht mehr. Ganz jung sind dann in der Regel nicht. Ja, aber und dann ging es schief. Und bis heute leidet dieser Mann. Sieht sein Kind alle zwei Wochen. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Eine von vielen traurigen Geschichten. Was war der Grund? Ist er mit der Frau noch zusammen von damals? Ach, waren so viele danach. Das ist längst Geschichte. Hält alles immer nur kurz. Ist alles nicht, wie es hätte sein können. Nur Leid ist passiert. Erlaube dir keinen Sex außerhalb der Ehe. Niemals. Wenn Pornobildchen noch in deinem Kopf sind, nimm den Kampf auf. Verbiete dir, wenn du Selbstbefriedigung machst, als verheirateter Mann, ein anderes Bild als deine eigene Frau in deinem Kopf. Verbiete es dir. Das war was ich lernen musste. Und das funktioniert wunderbar. Und das eine Weile machst, das geht gar nicht mehr. Du kannst gar nicht mehr an eine andere Frau denken. Du hast immer deine eigene Frau vor Augen. Das ist eine Notlösung. Sicher auch nicht die beste, aber ein Weg, ein Schritt weiter raus aus der ganzen Pornofalle. Und drittens, halte sexfreie Zeiten aus. Genau, wann werden die meisten Frauen betrogen? In der Schwangerschaft. Oder wenn das erste Kind da ist. Wenn es einfach mal ein paar Wochen oder Monate eben ohne Sex oder ohne Geschlechtsverkehr gehen muss. Dann passieren diese Dinge. Immer wieder hören wir das in Beratung. Das war der Moment. Da war es das erste Mal. Ah, juhu, juhu. Wir Männer sind konditioniert. Wir wollen immer mehr. Und dadurch, dass wir oft Selbstbefriedigung lange vorher gelernt haben, bevor wir verheiratet waren, sind da Mechanismen im Gange, die sind gefährlich. Und wenn du einmal den Schritt überschritten hast, zu einer Prostituierten, zu einer anderen Frau, einmal ist der nächste Schritt so leicht. Das Beste, was du dir tun kannst, ist es, den Schritt nie zu gehen. Diese Grenze stehen zu lassen, ganz bewusst für dich einzurichten, das ist meine Grenze. Wir haben uns Grenzen gesetzt, die uns helfen sollen, diese Grenze nie auch nur annähernd zu übertreten. Ihr kennt unsere Grenzen, die sind für einige von euch vielleicht lustig. Aber wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre Hochzeitstag. Und wir haben uns nie betrogen in der Praxis. Hier oben habe ich es gemacht früher. Aber wir haben eine Ehe, die ist stabiler und stärker als je zuvor, weil wir vor ungefähr 15 Jahren diese Grenzen definiert haben. Nie mit einem anderen Menschen des anderen Geschlechts irgendwo alleine im Auto zu sein, alleine im Restaurant zu sitzen, alleine irgendwo zu sein oder über unsere Ehe zu reden. Vor allem über die Dinge, die nicht so laufen. Niemals. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, weil Leute verstehen das nicht immer, aber das ist uns echt egal, weil der Gegenwert ist so hoch, dass ich damit leben kann, wenn Leute das belächeln oder sich angegriffen fühlen. Ich sage, hey, das ist unsere Entscheidung. Du hast damit gar nichts zu tun, es geht nur um uns. Es geht um unsere Herzen, wir wollen unsere Herzen frei halten. Du bist bestimmt kein Problem, aber ich könnte es sein, weißt du. Ich will einfach hier weit vom Abgrund entfernt meinen Spaziergang machen. Und dann, wenn ich wirklich mal falle, falle ich in die Tief. Das ist weise. Hab die Haltung, dem jeweilig anderen zu dienen, auch in sexfreien Zeiten. Akzeptiere Zeiten der Enthaltsamkeit. Wenn die Frau die Regeln hat, wenn die Schwangerschaft da ist, nach der Geburt oder bei Krankheit, halt es aus und lass deine Frau auch mal in Ruhe. Entspann dich. Find mal raus, wie das geht. Mach mal einen Monat ohne Selbstbefriedigung. Mach mal solche Sachen. All das hilft dir, sensibler zu werden, was geht und was dir gut tut. Und du merkst auf einmal, wie anders man drauf sein kann, als wenn man immer nur getrieben ist. Viele Männer sind getrieben, immer nur getrieben nach dem nächsten Orgasmus. Klar ist das schön, aber es gibt anderes und es gibt sogar Wichtigeres. Hallo? Jetzt guckt mich keiner mehr an. Als Mann sollte es dein höchstes Ziel sein, deine Frau glücklich zu machen. Und übrigens auch umgekehrt, wobei das ist nicht mein Part heute. Ich habe vor 13, 14 Jahren mich entschlossen, meine Frau zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten zu machen. Das war mit Abstand die teuerste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und auch eine der allerbesten. Ich habe sie ja nie zurückgenommen, aber man merkte schon, das kann so falsch nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, ob sie die glücklichste Frau auf dem Planeten ist, aber ich versuche, sie dazu zu machen. Und doch glaube ich auch, dass wir einander nicht zum Gott machen dürfen. Weil Iris eben sagte, ich darf nicht all mein Glück von meinem Partner erwarten. Das geht schief, das geht unweigerlich schief. Meine Frau ist nicht die mich glücklich machen kann. Die kann mir ein paar schöne Momente verhelfen, aber glücklich, das ist eine andere Nummer. So, das ist auch wichtig. Das ist auch nur ein Mensch. Ich sage immer, das ist eine Tochter Gottes. Und nach meiner Beobachtung ist sie die attraktivste Tochter, die mein Gott hat. Und die hat er mir als Frau gegeben. Mich nicht abwertend verstehen für euch, liebe Frauen. Sicher denkt euer Mann genau dasselbe bei euch und das soll auch so sein. Ja, weil wenn ich diese Grundhaltung habe, ich sage das oft, sag Gott, ich danke dir, dass du mir deine Beste deiner Töchter gegeben hast. Das ist so ein Vorrecht. Ich habe deine. Und so sehe ich Gott nicht nur als meinen Vater, sondern auch als meinen Schwiegervater, der saß eben noch hier. Und das ist jemand, von dem habe ich Respekt. Von meinem Vater wie von meinem Schwiegervater. Und ich möchte seine Tochter gut behandeln. Wenn irgendjemand meine Tochter heiratet, gell, Grace? Dann weiß der auch, dass er sie am besten gut behandelt. Daheim ist ein Baseballschläger und verschiedene andere und Schaufeln habe ich auch. So, am besten behandelt er sie sehr, sehr, sehr gut. Weil sonst hat er einen Schwiegervater, der nicht lustig ist. Und mein Schwiegervater oben ist, glaube ich, gerade so. Der achtet darauf, wie ich mit seiner Tochter umgehe. Hey, lieber Mann, hast du jemals so über deine Frau gedacht? Er guckt. Und das Gute ist, er guckt auch andersrum. Er achtet auch, wie deine Frau mit dir als seinem Sohn umgeht. So, das sind ja beides Teile der Wahrheit, derselben Medaille. So, das heißt aber auch, wenn ich sie höher achte als mich selbst, wenn ich sie zur glücklichsten Frau machen will, werde ich nichts von ihr fordern, was sie mir nicht gerne gibt. Auch sexuell nicht. Und das definiert manche Grenze einfach automatisch. Und die solltest du nicht immer wieder anrennen, sondern lass los. Nimm das, was sie dir gerne gibt und genieß das. Und fordere nicht Dinge, die du vielleicht dir vorgestellt hast oder die du woanders gehört oder gesehen hast, sondern sei dankbar. Und schau mal, was durch Dankbarkeit vielleicht doch noch dazukommt. Maybe. Und dann geht es ja auch nicht nur um um die Grenzen von Sexualität, sondern auch um Ziele, oder?
3:12.
Das ist doch nur ein kurzer Punkt.
Okay.
Also heute wird es ein bisschen länger. Ein spannendes Thema, oder?
Okay. Habt gemeinsame Ziele. Ihr habt das Handout, ihr könnt es euch zusätzlich angucken. Gemeinsame Ziele haben, überhaupt Ziele zu haben, das stretcht dich vielleicht schon. Und dann als Ehepaar, hey, das ist gut. Und es sollte vielleicht nicht nur die Reise nach Australien oder Portugal oder weiß ich nicht wo sein, sondern andere Ziele. Wo wollt ihr hin mit eurer Ehe? Wo wollt ihr mit Gott gemeinsam hin? Schenkt euch Zeiten, um darüber nachzudenken. Haltet euch den Rücken frei, gerade wenn ihr Kinder habt, um Dream Days, Ich-Zeiten zu haben, um zu planen, zu träumen, Ideen aufzuschreiben und zusammenzusprechen und Dinge schriftlich festzuhalten, was ihr tun wollt, was ihr erreichen wollt. Wo gehört das hin? Ah ja, genau. Stellt Gott Fragen im Gebet, übernehmt Verantwortung für den Kurs eures Eheschiffes und lasst euch nicht einfach treiben. Weil dann seid ihr vielleicht auch hoffentlich 60 Jahre verheiratet und sagt, eigentlich hätten wir doch so gern. Macht euch die Gedanken heute und tut's. Ich möchte noch einen Punkt sagen zu dem, was, oder eine Ergänzung machen zu dem, was Bernd gesagt hat. Ich bin sehr, sehr offen über seine, sehr, sehr dankbar für seine Offenheit. Vielleicht ist es nicht für jeden einfach zu verdauen und dass man in der Kirche so offen über Sexualität spricht, ist auch nicht allerorts üblich. Aber wir sehen es als unsere Verantwortung an, weil die Ehe ist die kleinste Keimzelle der Gesellschaft. Die Ehe ist die wichtigste Beziehung, die Gott uns geschenkt hat. Und Sexualität ist eine nicht zu unterschätzende Kraft. Die will in Gottes Wegen genutzt werden und nicht außerhalb davon. Und ich bin sehr dankbar, dass er oder auch wir, es betrifft uns ja dann beide, damit so offen sind. Es ist möglich, ein ganzer Kerl zu sein. Und als einen solchen sehe ich meinen Mann. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und er ist kein Weichei, er ist kernig und knackig. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Aber er ist auch sehr liebevoll und sehr demütig. Und er macht diese Tür auf, auch in diesem sehr verborgenen Bereich unserer Beziehung. Nicht, weil er irgendwie exhibitionistische Züge hätte, sondern aus Liebe. Aus Liebe. Es macht was, Dinge ans Licht zu bringen. Es hat damals was gemacht, es offiziell zu bekennen und zuzugeben, eine Schwäche zu bekennen. Und es hat ihn und uns stark gemacht. Und es macht dich stark, Schwäche zuzugeben. Ich komme nochmal zu dem Punkt, lasst euch helfen. Und versteck nicht die Sachen, bring sie ans Licht. Und sucht euch bei Gott und bei Menschen Hilfe. Genau.
Ja, zusammenfassend, wir haben über Einheit gesprochen. Wir haben über lasst euch helfen gesprochen, über eine reine Sexualität und wie ich die bewahren oder wiederherstellen kann. Und zum Schluss auch ganz grob über gemeinsame Ziele. Und jetzt hat Iris noch etwas, was sie lesen möchte.
Was ist wichtig. Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich liegen. Als der Unterricht begann, nahm er ein großes leeres Mayonnaiseglas und füllte es bis zum Rand mit großen Steinen. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei. Sie stimmten zu. Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttete sie in das Glas und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die Zwischenräume der größeren Steine. Dann fragte er seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei. Sie stimmten wieder zu und lachten. Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete ihn ins Glas. Natürlich füllte der Sand die Zwischenräume im Glas aus. Nun, sagte der Professor, ich möchte, dass Sie erkennen, dass dieses Glas wie Ihr Leben ist. Die Steine sind die wichtigsten Dinge im Leben. Ihre Familie, Ihr Partner, Ihre Gesundheit, Ihre Kinder. Dinge, die, wenn alles andere wegfiele und nur Sie übrig bleiben, Ihr Leben immer noch erfüllen würden. Die Kieselsteine sind andere, weniger wichtige Dinge. Ihre Arbeit, Ihre Wohnung, Ihr Haus oder Ihr Auto. Und der Sand symbolisiert die ganz kleinen Dinge im Leben. So ist es auch in ihrem Leben. Wenn sie ihre Energie in erster Linie für die kleinen Dinge im Leben aufwenden, haben sie für die großen keine Zeit mehr übrig. Achten Sie auf die wichtigen Dinge. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kinder oder Ihren Partner. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Es wird noch genug Zeit übrig bleiben für Arbeit, Haushalt, Partys und anderes. Lasst uns doch bitte miteinander aufstehen. Ihr habt super geduldig lange zugehört. Und wir möchten auch diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne die Gelegenheit zu geben, sich Gott anzuvertrauen und Jesus Christus sein Leben zu schenken. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass jeder Mensch, egal wie toll er drauf ist, in puncto Ehe und allen anderen Lebensbereichen versagt hat und Vergebung seiner Schuld von Gott braucht. Und das Gebet, was ich jetzt spreche, ist eine Einladung, genau diesen Schritt zu gehen. Jesus Christus um Vergebung der Schuld zu bitten und mit Gott in Kontakt zu treten. Und ich lade dich ein, wenn du das schon ganz oft gebetet hast, es trotzdem nochmal zu wiederholen. Und so, wenn du das möchtest, wenn die Worte die sind, die du ausdrücken möchtest Gott gegenüber, sprich mir folgendes Gebet nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und ich bitte dich heute um Vergebung meiner Schuld.
Ich bitte dich heute um Vergebung meiner Schuld.
Ich habe Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin, die andere Menschen verletzt haben, die dich, Gott, verletzt haben und auch mich selbst. Ich bitte dich, reinige mich. Und hilf mir, mein Leben neu zu starten mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ist jemand da, der das ganz bewusst zum ersten Mal gebetet hat und wo du auch spürst in dir, hey, das war jetzt echt ein Schritt auf Gott zu, der war reif, da hat's mich hingezogen, dann zeig mir das einfach kurz durch ein Handzeichen an. Ist jemand da, den das heute betrifft? Okay, das ist nicht der Fall. Wir möchten aber auch nicht aufhören, wenn du heim musst und die Mutti wartet oder was auch immer, mach dich leise vom Acker, aber wir möchten gerne noch beten und euch als Ehepaare segnen oder wenn du alleine da bist, kriegst du den Segen ab und dein Partner bekommt ihn auch mit. Für Gott gibt's keine Entfernung und das ist uns einfach wichtig.
Lass uns noch eine Minute nehmen. Für den Fall, dass du dich jetzt hier wiedergefunden hast in einem Bereich, auf den du nicht stolz bist, wo du weißt, das steht zwischen dir und Gott und dadurch wahrscheinlich auch zwischen dir und deinem Partner. Ich rede von Fehlhaltungen, von Worten, von Handlungen im Bereich Sexualität. Ich rede von Verletzungen und Ängsten, die du an Gott abgeben möchtest. Oder Entscheidungen zu tieferer Einheit mit deinem Partner. Wenn das Dinge sind, die dich gerade beschäftigen, dann nimm uns jetzt eine Minute. Und du kannst das hier vorne machen, du kannst das auf deinem Platz machen, du kannst das Gott jetzt gerade geben. Bitte ihn um Vergebung für das, was du erkannt hast, was er dir gezeigt hat, was nicht okay war. Und bitte ihn gleichzeitig um das, was du wirklich willst. Und um Hilfe, dir beizustehen, der Mann, die Frau zu sein, wo du weißt, wie du sein solltest. Okay? Lass uns diese Zeit nehmen. Danke, Jesus.